So, die große Frage wie immer, bevor wir richtig loslegen, bevor ihr die Folge hört, die wir eben versucht haben aufzunehmen, was schneiden wir raus? Also mein Schmatzen würde ich eventuell gerne rausnehmen.
Ich habe dein Schmatzen gar nicht gehört. Was du aber hier sehr, sehr viel erzählt hast, ist, dass du die Unterhosen von Caroline Kebekus kennst. Vielleicht magst du
ja,
das an der Stelle.
Die waren jetzt ja auch schon im Radio famous. Aber das lassen wir auch drin. Sie steht da auch zu und sie nimmt das alles mit sehr viel Humor. Wir lassen die Unterhose ohne Buchse, bleibt im Podcast.
Okay. Wir geben euch noch kleine Alkoholempfehlungen. Möchtest du die rausschneiden?
Nee, da haben wir ja dazu gesagt, dass das nur bei uns selbst irgendwie eine ganz gute... Wir verleiten hier niemanden. Oder sollen wir es doch rausnehmen?
Ansonsten musst du wieder ganz viel piepen, glaube ich. Wir haben wiederholig geflucht. War nicht so eine tolle Diabetes-Management-Woche. Hört rein. Weil wir alle so viel fluchen, brauchen wir dann auch noch eine passende Entspannung. Es geht darum, Kraft zu tanken und sich zu entspannen mit uns heute in dieser Folge. Wir haben ganz fantastische Gäste und Gästinnen und auch einen ganz tollen Interviewgast, nämlich der Yannick Bischoff, mit dem wir uns darüber unterhalten, wie er Kraft tankt.
Ja, er ist Typ 1er und er ist Diabetes-Coach und Diabetes-Berater und er kennt sich mit allem aus und viel Sport macht er auch noch. Also ist einfach ein super Typ. Sektmarker bestimmt auch. Dichte ich ihm jetzt einfach mal an. Und mit Unterhosen hat er auch irgendwas zu tun. So wie auch immer. Yannick auch völlig zu Recht hier.
Vielleicht schneiden wir das jetzt raus.
Zu Recht hier im Podcast. Ja, also die waren alle super und wir waren wie die Unterwäsche von Caro Kebekus. So Mitte.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo, schönen guten Tag in dieser neuen Podcast-Folge.
Hallo alle.
Hallo alle, das kommt von Freddy Schürheck. Sie ist Typ 1-Diabetikerin.
Hallo, willkommen in dieser Podcast-Folge, kam von Kim Stoppert. Sie ist Typ 2-Diabetikerin.
Richtig. Und platziere mal wieder das Mikrofon auf meinen schwangeren Bauch.
Womit wir schon beim Thema dieser heutigen Folge eigentlich direkt angekommen sind. Es wird heute um Kraft gehen und um Power. Und man muss sagen, Kim, ich rechne dir das wirklich hoch an, dass du jetzt im 9. Monat dir immer noch die Zeit nimmst für unseren Podcast. Und das, obwohl ich weiß, dass auch dir langsam so ein bisschen die Puste ausgeht.
Genau. Also gestern Abend habe ich zum allerersten Mal, weil ich keinen Bock mehr hatte, Insulin gespritzt für eine Süßigkeit.
Und es war wahrscheinlich keine so gute Idee, wenn du das schon so
sagst.
Ich
bin natürlich mit einem zu hohen Wert ins Bett und bin heute Morgen mit einem zu hohen Wert aufgewacht. Aber ich brauchte einfach ein paar Gummibärchen. Wirklich, ich brauch's einfach.
Jeder muss ja auch für sich selbst rausfinden, ne? Was er braucht, auch mental, haben wir oft genug drüber gesprochen. Und wie sich das auf seine Werte auswirkt. Und ich habe jetzt immer mal wieder gelesen, dass Schokolade, ne, was ja sowieso einen glücklich macht und so, von den Werten her eigentlich ganz gut klappt. Und ich bin momentan so, also bei den Gummisachen versuche ich wirklich, wirklich, wirklich drauf zu verzichten, weil ich es einfach nicht so gut irgendwie hinkriege dann. Aber Schokolade.
Ja, mein großes Problem ist ja, dass ich bei der ersten Schwangerschaft konnte ich das voll gut einschätzen jetzt so in den letzten paar Wochen und habe dann auch relativ häufig Kuchen gegessen und bin natürlich auch gewichtsmäßig, hat man das gemerkt. Und diesmal habe ich ja schon am Anfang der Schwangerschaft gesagt, dass ich irgendwie sehr empfindlich auf Unterzuckerung bin. Und jetzt im letzten Drittel ist es so, dass meine Insulinresistenz und damit der Bedarf an Insulin unfassbar gestiegen ist. Ich habe dir das Private schon erzählt. Ich habe letztens so ein Risotto gemacht, aber aus Blumenkohlreis, ja, da war noch Fleisch drin und da war noch irgendein anderes Gemüse drin, Erbsen waren drin, so. Na klar, Hülsenfrüchte haben ein bisschen Zucker, ist klar, aber halt, wenn ich keine 8 Einheiten Insulin gespritzt hätte, wäre ich tatsächlich über den Werten gewesen, die für die Schwangerschaft gelten. Und das hat mich so gefrustet und ich weiß, es ist ein, also jeden Morgen versuche ich da jetzt nur noch das Gleiche zu essen, aber es ist halt einfach... Weißt du, und ich habe hier ja so einen Mann, der sich leider nicht zusammenreißen kann und Schokomüsli essen muss. Dementsprechend können wir unserer Tochter auch nicht verbieten, das Schokomüsli zu essen. Dementsprechend sitze ich hier morgens und muss zwei Leuten beim Schokomüsli essen zugucken, während ich selbst so Haferflocken mit Joghurt und einem kleinen bisschen Obst esse und so langsam kriege ich die Krise.
Dann muss man auch noch sagen, habt ihr ja auch noch McDonald's schräg gegenüber quasi.
Das Schlimme ist ja, ich habe auch zu Beginn gesagt, hey, McDonald's lief ganz gut, weil du kannst ja in der App immer genau gucken, wie viel Kohlenhydrate drin sind. Das ist ja das Schöne an diesem Fastfood.
Jetzt fang nicht wieder an zu fluchen. Wir haben letztes Mal schon so viel piepen müssen. Irgendwann werden wir hier zensiert, gesperrt, FSK 18.
Wenn du dir 6 sechs Nuggets holst, sind es halt sechs Nuggets, die haben eine bestimmte Grammzahl, die haben, da ist auch nicht mehr Panade, weniger Panade drum oder sowas, sondern es ist klar, die haben x Gramm Kohlenhydrate, so. Und dann kannst du danach spritzen. Ja, funktioniert jetzt gerade auch nicht mehr, weil die Fette sind bei mir anscheinend jetzt gerade richtig krass am Pumpen, sodass ich halt wirklich den ersten Wert treffe und den zweiten Wert dann manchmal reiße, aber dann wirklich extrem reiße. Oh ja, und das ist halt gerade alles ein bisschen anstrengend und ich befürchte, es wird auch anstrengender. Aber ich freue mich sehr darauf, tatsächlich die Pause, die ich ja dann machen werde, also Mutterschutz, 6 Wochen vor der Geburt. Ich muss noch ein bisschen Urlaub vorweg abbauen und am Anfang habe ich gesagt, ach, dieses Mal Mutterschutz, brauche ich nicht, mach ich kürzer. Und ich bin jetzt sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Wie lange musst du jetzt noch durchhalten auf Arbeit?
Noch 2 Wochen, 2 Wochen noch. Und wenn das eine weg ist, dann sinkt manchmal auch der Bedarf.
Ah ja, weil der Stress natürlich dann auch ein bisschen absinkt.
Genau, weil der Stress weg ist, weil du dich auf andere Dinge konzentrierst.
Genau, genau. So, und damit sind wir auch wieder beim Thema der heutigen Folge, wo wir ja über Kraft und über eben Entspannung mit euch sprechen wollen. Dazu habe ich auch noch eine schöne Fail-Geschichte. Ich war ja bei der Comedy Night XXL, Kim. Weißt du eigentlich, was das ist? Das ist in der Köln Arena, so eine große Comedy-Veranstaltung von 1Live, von meinem Radiosender. Ja. So. Mit 13.000 Leuten.
Caro Kebekus
war da, hochschwanger und hat super witzig, stand-up-mäßig diese Schwangerschaft präsentiert, möchte ich sagen. Könnt ihr euch mal angucken bei YouTube, es war wirklich sehr, 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 sehr lustig. Ich war da aus 2 Gründen, also ich hatte so Doppeljob quasi von 1Live bekommen. Ich sollte einmal immer so Radioschalten machen, also immer so erzählen, ich bin hier gerade live im Backstage und ich stehe mit Caro Kebekus und so. War auch total schön, hat gut geklappt, die hat mir ihre Unterwäsche gezeigt, die sie während der Schwangerschaft trägt. Also wir waren direkt beste Freundin, muss man sagen. und dann sollte ich noch das Warm-up auf der Bühne machen. Das machen immer am Anfang von so großen Fernsehaufzeichnungen ist ja immer irgendjemand auf der Bühne, bevor es losgeht, um zu erklären, jetzt müsst ihr ordentlich applaudieren und um die Leute schon so ein bisschen anzuheizen. Das war mein Job. Das heißt, ich hatte also quasi an dem Abend 2 Jobs parallel.
Ich habe auch Fotos gesehen davon.
So. Also ich hatte sehr viele Aufgaben im Gepäck. Was hatte ich allerdings nicht im Gepäck?
Oh nein, du hast dein Pen vergessen?
Ja. Ja.
Alter Freddy, ist das nicht letztens schon mal passiert, als du dann auch noch eine Torte essen musstest?
Ja, das war neu, da war der dann leer. Das war ja auch schon reichlich dumm, wo ich im Fernsehen live Torte essen musste und nicht gecheckt hatte, weil ich halt nicht währenddessen dann auch noch spritzen konnte, dass in meiner Spritze eigentlich nur noch irgendwie 3 Einheiten waren und nicht 5 für eine Marzipantorte. Also das war schon richtig dämlich. Das jetzt war aber noch schlimmer, weil ich halt an dem Tag, also erstmal, ne, du bist natürlich ein bisschen angespannt, weil du hast viele Aufgaben und du stehst vor 13.000 Menschen. Ist ja auch, also mache ich total gerne, ne, mache ich auch freiwillig, habe mich auch wirklich sehr gefreut, als sie mich wieder angefragt haben. Ich habe das ja letztes Jahr auch schon gemacht. Aber man hat irgendwie so viel im Kopf, genau wie du sagst.
Ja.
Und dann, ja, habe ich eben den Pen vergessen und habe das dann gemerkt, habe ich kurz überlegt, oder esse ich nur einen Salat und dann muss ich ja nicht spritzen. Aber wir wissen ja, was Adrenalin mit dem Körper macht. Der wird mich so oder so nach oben katapultieren. Und ich musste auch zu dem Zeitpunkt was essen, weil ich den ganzen Tag schon vor so viel zu tun nur gefrühstückt hatte und wusste, wenn ich jetzt nichts esse, keine Kohlenhydrate habe, dann werde ich ja auch irgendwann so ein bisschen flatterig im Kopf. Also dann kann ich mich auch nicht mehr so geil artikulieren. Ja. Und wenn du auf der Bühne stehst, bei einer Comedy-Veranstaltung, dann sollte man schon ein bisschen on point sein und nicht so ein bisschen Quatsch labern, also schon Quatsch, aber positiven. Also ich wusste so oder so, ich brauche den Pen.
Positiven Quatsch.
Und dann habe ich meinen Freund angerufen, dann hat er mir den Kram versucht vorbeizubringen, aber so eine Arena ist ja auch riesig. Bis wir uns dann gefunden hatten und es war aber gut, dass ich den Pen hatte, weil ich habe dann irgendwann zwischendurch halt mein Brot essen können. Ich bin natürlich mit dem Adrenalin voll explodiert, aber hey, ausgerechnet an so einem
Stresstag. Du bist wieder mit einer 300 ins Bett.
Nee, nicht mit einer 300. Das war alles gut dann. Es gab dann auch auf der Aftershow-Party ein Sektchen für mich. Und der Sekt, der reguliert ja immer ganz gut. Also Wein schießt mich hoch, aber Sekt hält mich unten. Na. Ich weiß, es ist trotzdem jetzt, um Gottes Willen, keine generelle Empfehlung. Aber so ein Sekt am Abend wirkt sich bei mir gut aus. Aber wir sind kein medizinisches Fachpersonal.
Das müsst ihr immer bedenken in diesem Podcast. Wir sind kein medizinisches Fachpersonal. Wir haben kein Medizinstudium. Wir haben noch niemals Medizin studiert.
Eben, wir haben noch nicht mal 14 Semester Medizin studiert.
Also ich war noch nie in einer Medizinveranstaltung. Das Einzige, was ich mit Medizin im Studium mal hatte, ich habe mal in einem Hörsaal der Medizin eine Prüfung geschrieben. Das ist aber auch schon alles.
Ich auch, in der Kopfklinik in Heidelberg. Da wurden immer die Abschlussprüfungen geschrieben.
Es gab einfach keinen freien Hörsaal, da mussten wir in die Medizin. Also das ist alles, was wir mit Medizin beruflich und fachwissentlich zu tun haben. Wenn ihr sagt, Mensch, aber das mit dem Sekt und dem Rotwein, woran kann das denn liegen? Und sollte ich das auch so machen? Dann Macht es nicht einfach. Sprecht mit einem Arzt, Diabetologin, Ernährungsberatung, also eurem Diabetes-Team sozusagen, die sich auskennen. Mit denen sprecht ihr darüber.
So, so sieht's aus.
Genau.
Ja, weil wir sind nur wir. Wir vergessen sogar unseren Pen an einem der wichtigsten Arbeitstage im Jahr. Ey, dödelig. Aber das Gute war wiederum, dass dadurch meine Aufregung so ein bisschen reduziert wurde, weil ich halt ja in Gedanken die ganze Zeit nur damit beschäftigt war, diesen Pen klar zu machen und dieses Ganze mit Caro Kebekus durch ihre Unterwäsche zu wühlen, quasi im Backstage-Bereich, um mal eben vor 13.000 Leuten zu stehen. Ja, mein Gott, Hauptsache der Pen ist da.
Jetzt will ich wissen, was Caroli Kebekus für eine Unterwäsche trägt.
Die hatte so einen, das hat sie dann auch natürlich im Radio alles erzählt, das sind keine Interner, die ich ausplaudere. Die hatte so eine Slim-Fit-Unterhose, die so aussieht im Prinzip wie so eine hautfarbene Hotpants, die aber dann so über den Bauch auch drüber ging. Also, weil sie ist ja hochschwanger. Und da, also sie hatte auch ein tolles,
ein bisschen als
ganz enges Kleid an, damit man den Bauch auch gut sieht. Also es ging nicht darum, irgendwie irgendwas wegzuschummeln, sondern ich glaube, es ging eher so um den Halt am Bauch und so.
Genau, das stabilisiert so ein bisschen, wenn man da was drüber ziehen kann. Genau.
Genau.
Diese Schwangerschaftshosen sind ja auch immer mit so einem Bündchen, das hält so ein bisschen zusammen. wir möchten euch ja heute so ein bisschen auch mitnehmen, neben Caroline Kebekus Unterhosen, in die Entspannung und in die Kraft, die man hier tanken sollte. Freddy hat es gerade erwähnt. Wir alle wissen, Stress wirkt sich auf unseren Insulinspiegel und damit auch auf unser Blutzuckermanagement aus. Denn das Stresshormon und das Insulin, die können sich nicht vertragen. Und irgendwann sagt halt das Insulin so, nö, also jetzt brauchst du mich ja gerade nicht, du bist ja jetzt gerade mit meiner Ahnung beschäftigt, höre ich auf. So. Und das ist der Grund, warum euer Blutzuckerspiegel anschwellen kann. Und was ich ja gemerkt habe nach meiner Diagnose, dass Stress für jeden was anderes ist. Also wir haben da schon mal drüber geredet. Bei mir steigt zum Beispiel bei Sport manchmal der Blutzuckerspiegel an, weil das anscheinend bei einigen Sachen Stress ist. Und ich hatte damals auf der Arbeit auch immer so dieses, ja, bist du jetzt gerade im Stress? Und ich so, nö, ist jetzt gerade zeitlich ein bisschen eng. Und dann habe ich gemessen und dachte so, kann gar nicht sein. Ist vielleicht doch Stress. Und ich empfinde Stress als was anderes, als mein Körper anscheinend auch Stress oder mein Blutzuckerspiegel Stress empfindet.
Ja, 1000%. Stress kann natürlich auch was sein, was nicht unbedingt mit Arbeit oder mit Physis zu tun hat, sondern wirklich einfach mit Psyche. Das heißt, dass ihr zum Beispiel eine Trennung durchmacht.
Ja.
Man merkt es an ganz, ganz vielen Dingen. Und deswegen ist es aber vielleicht mal spannend, in dieser Folge eben auf Routinen zu gucken, wie wir mental abschalten können. Also was hilft uns, tatsächlich runterzukommen? Wir haben uns da auch natürlich ein bisschen bei euch in der Community umgehört und haben da einige spannende Ideen mitbekommen, die wir so nicht kannten, wie zum Beispiel von der Sweet Caramel Type 2, von der Caro, die ihr hier aus dem Podcast kennt. Die macht eine bestimmte Art von Sport, die wir so nicht kannten, oder?
Nee. Also ich muss sagen, ich bin, habe eine sehr hohe ein hohes Stresslevel, kann man sagen, so sagen, glaube ich. Also ich kann sehr viel aushalten, wegstecken und was mir manchmal auch fehlt, und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich einfach sehr jung Typ 2 Diabetes bekommen habe, ist, dass ich nicht so wirklich manchmal so ein Bewusstsein für mich und meinen Körper habe und Signale nicht so bewusst wahrnehme. Ich persönlich setze mich halt sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander und da gehört Cortisol, das Stresshormon schlechthin mit dazu. Denn ich glaube schon, dass ich einfach von Grund auf so ein bisschen ein sehr gestresster Mensch bin und das natürlich der Gegenspieler vom Insulin ist, was den Blutzucker ansteigen lässt. Und ich persönlich mache jetzt seit Anfang des Jahres beispielsweise Yoga. Jetzt keinen krassen Schwitzi-Schwitzi-Yoga, sondern tatsächlich Bewusstseins-Yoga. Das ist das Kundalini-Yoga, eine andere Form vom Hatha, was man so kennt, wo sehr viel mit den Chakren gearbeitet wird. Also sehr viel im bewussten Umfeld, im bewussten Wahrnehmen vom Körper auch. Und es hat eine mega entspannende Wirkung. Und man möchte es wirklich nicht glauben, aber es lässt den Blutzug auch wahnsinnig sinken. Also wenn man da mit 180 reingeht, geht man mit 120 nach einer Stunde raus. Und es ist einfach schön, was auch die Ruhe, also was das für einen Einfluss auf den Körper hat. Und ich finde, das ist immer so ein Aspekt, das vergisst man oft, wenn man so ein Beratungsgespräch mit einem Arzt ist. Es wird immer nur von Sport und Ernährung gesprochen. Natürlich heißt es immer, ja, Stress reduzieren. Aber was bedeutet Stress reduzieren? Das ist ja auch für jeden was anderes. Und ich persönlich setze auf diese Schiene total, weil ich einfach merke, wie gut es dem Körper tut, wie gut es der Seele tut und was für tolle Ergebnisse man auch mit den Werten erzielen kann. Und deswegen ist das so genau meine Sparte, wo ich das einfach als drittes Standbein mit aufnehme. Und das hört sich jetzt an, als wäre ich so ein kleiner Guru geworden. Ich glaube, ganz so ist es jetzt nicht. Aber an dieser Cortisolschraube ist einfach so viel, was man drehen kann. Und ich glaube, gerade in Deutschland, auch mit diesen ganzen Faktoren, die so von außerhalb auf einen einprasseln, da kann man echt viel machen für
Machst du
sich.
das in einem geführten Kurs oder wie bist du da dran gegangen, dass du das gefunden hast für dich?
Also eigentlich versuche ich immer mal wieder was Neues zu erlernen. Ich habe beispielsweise also in der Pandemiezeit, in jedem dieser Lockdowns irgendwie so ein neues Hobby entwickelt gehabt. Und das Yoga war so das Letzte, was ich in Angriff nehmen wollte, aber der Lockdown hat irgendwie gefehlt. Und ja, dann dachte ich, ach komm, schöner Start für Anfang des Jahres. Und bei mir im Städtle, im Dörfle, gibt es hier einen Kurs, also ein komplettes Studio für. Und das hat mich irgendwie direkt angesprochen gehabt und dachte, okay, das probiere ich jetzt. Ich hatte vorher keinerlei Berührungspunkte mit Yoga. Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich da einlasse. Aber schon beim ersten Mal, bin fast in der tiefen Meditation eingeschlafen. Ich habe zu Hause geschlafen wie ein Baby und ich fand das so cool, was es mit mir gemacht hat. Auch diesen Entspannungsfaktor, dass ich das seitdem auch nicht mehr missen möchte.
Also, sie macht Chakra-Yoga und sie meint selbst, sie klingt, als sei sie schon ein kleiner Guru geworden. Aber unser Guru darf sie gerne sein. Chakra-Yoga, vielleicht ist das ja auch mal was für euch.
Und das, was Anni Heger macht, das kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich, wenn jetzt nicht gerade ein schreiendes Kleinkind um mich rum ist, auch super entspannend. Die stellt sich nämlich an den Herd.
Und jetzt wird's ganz, ganz seltsam. Ich habe eine Liste für alle Tage, die ich zu Hause verbringe, die absehbar sind, und habe jedem Tag ein Gericht zugeordnet, das ich kochen will, bis Dezember 2025.
Was?
Ja.
Klappt das auch immer? Oder sagst
Nee,
du dann immer
natürlich
so,
immer.
nee?
Manchmal ist dann so, dass man entweder landet man mit der Deutschen Bahn dann doch nicht dort, wo man will, oder dann kommt doch noch ein anderer Termin rein, dann verschiebe ich das aber. Dann wird dieses Gericht woanders hingeschoben, wo es Sinn macht. Ne? Und es ist auch total klar, also jetzt bis zum 24. Juni gibt es natürlich fast jeden Tag nur Spargel. Logisch, ne? Und in den Wintermonaten viel Kohlsorten und so weiter. Das muss man dann ja auch da so reinsortieren. Und das entspannt mich. Listen machen. Listen machen und die dann versuchen zu erfüllen.
Wobei man fairerweise sagen muss, selbst das klingt bei dir aber gerade nicht so entspannt. Also
Ich liebe
selbst das
das.
Kochen ist dann noch so
Nein, das
durchgeplant.
Ganze. Und dann stelle ich mich in die
Ja, das
Küche und das
verstehe
ist
ich
mein
auch wieder,
Ruheort.
das mit den Listen,
Und dann
das
habe
kann ich.
ich meine drei Fragezeichen auf den Ohren oder ein Hörbuch oder was auch immer. Und dann fange ich an zu schnippeln. Und dann kreiere ich. Und dann muss man mich auch 2 Stunden in Ruhe lassen. Dann möchte ich bitte nicht, dass meine Frau in die Küche kommt und irgendwas fragt. Oder das Schlimmste ist, wenn sie fragt, kann ich irgendwas helfen? Nee, bitte nicht. Ich möchte einfach nur kochen. Ja. Ist auch mein einziges Hobby, was ich habe.
Ja, und mein Mann findet das ganz schlimm. Der findet das ganz schlimm. Für den ist Kochen und auch Lebensmitteleinkauf ist für den purer Stress. Sobald mehr als drei Teile auf dem Einkaufszettel stehen und der mehr als drei Teile in eine Pfanne schmeißen muss, ist vorbei bei dem.
Aber ich fand's schön, wie Anni auch sagt, aber sie muss alleine kochen. Also ihr darf dann keiner helfen. Und da sind wir bei der Art, wie ich entspanne. Ich muss manchmal einfach dann auch mal für mich sein. Es ist vielleicht auch so ein bisschen arbeitsbedingt. Ich meine, wir machen den gleichen Job, Kim. Vielleicht ist es bei dir manchmal ähnlich, wenn man halt die ganze Zeit so im wahrsten Sinne des Wortes am Senden ist und am auch empfangen. Und man quatscht den ganzen Tag mit Leuten und meistens noch in ein Mikrofon. Und man steckt da so alle Energie rein. Da will ich manchmal auch, wenn ich nach der Arbeit zu Hause bin, ich bin dann so K.O., dann will ich auch keinen Smalltalk oder so mehr machen oder mit jemandem telefonieren oder so, sondern dann will ich einfach nur mein Reality-TV gucken und mich daran ergötzen, wie andere Leute sich entertainen. Ja, hast du denn sonst noch Special-Sachen, wie du sagst, dass du dich entspannst? Jetzt gerade vielleicht auch in der Schwangerschaft. Ich meine, jetzt gerade liegst du hier auf der Couch mir gegenüber, also im Videocall siehst du sehr entspannt aus.
Ja, ich mache tatsächlich so das, was du gar nicht machst. Ich mache dieses Me-Time-Ding von Gesichtsmasken, Fußmasken, Massagen mache ich. Weißt du,
Fußmaske.
das sind tatsächlich so kleine Plastikschüsschen, die ziehst du dir über deine Füße, dann bleiben die da
Nein.
drin und dann wirkt diese Creme, die da in diesen Füßling drin ist, wirkt ein und dann werden die Füße wieder so schön saftig. Ich kann es
Aber
nicht
ist das
anders.
auch warm gemacht? Also werden die
Nö,
Füße
musst du
quasi so
nicht. Musst du nicht, aber in
geroastet,
meinen kann man
getoastet
schon,
oder
aber
nicht?
muss mache ich nicht, ne?
Ja. Und das, ja gut. Nee, ja, also, ja, vielleicht probiere ich das irgendwann mal aus.
Ja.
Oder wenn ich mal wieder bei dir bin, dann machen wir mal so Wellnessabend. Ja,
genau. Aber ich gehe auch gerne zur Massage tatsächlich. Wenn ich mal Zeit habe dazu, dann finde ich das ganz entspannt. Das weiß mein Mann noch, das ist so auch immer so ein sicheres Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk, was wir uns dann so...
Aber einen echten Massagegutschein oder so einen selbstgebastelten, wo man hofft, dass den keiner einlöst?
Nein, dreimal Babysitten,
dreimal Massage?
So einen richtigen.
Okay.
Was ich jetzt noch im Internet gehört habe, ist, wenn ihr mal merkt, wow, gerade eben ist mein Stresslevel richtig hoch, und das kann ja auch eine komplette Stresswoche sein, weil Kind krank ist, ihr voll angestrengt seid, der Mann ist krank, ihr müsst ganz viele Sachen alleine machen, auf der Arbeit ist ein wichtiges Projekt, alle arbeiten hart, so, ja, dann besteht die Gefahr, dass ihr, wenn ihr zu hohe Werte habt deswegen, direkt denkt, scheiße. Und das Problem ist, dann ist es ein Teufelskreis. Ne? Je mehr du dich natürlich ärgerst, wird dann der Diabetes auch noch zum Stress. Und dann fallt ihr halt in diese Spirale rein. Deshalb sollte man versuchen, in solchen Zeiten die Schuld loszuwerden und zu sagen, ich habe jetzt einfach gerade eine stressige Zeit. Ich brüte halt gerade eine Erkältung aus. Es ist halt jetzt gerade mal so durcheinander, wie es durcheinander ist. Denn, und da gibt es tatsächlich Studien drüber, wie empirische Studien zum Thema Achtsamkeit in Sachen, wie sich das auswirken auf eure Emotionalität.
Oh gut, ihr merkt es schon, Leute, Kim hat endlich wieder eine Studie am Start. Ja, wir hören dir zu, wir sind gebannt, ich habe was zu schreiben dabei. Okay.
Also 2011 haben Psychologen mal zusammengefasst, was empirische Studien über Achtsamkeit, also das können ja so Mantren
Fußmassagen,
okay, achtsam, einfach so die Zeit, wo man auf sich selbst achtet und mal guckt, was passiert eigentlich so bei mir, was tut mir gut, Me-Time, wie das ja heutzutage bei TikTok heißt. Und die haben gesagt, tatsächlich ist es so, dass psychologische Effekte dadurch reduziert werden, ihr werdet emotional stabiler und tatsächlich könnt ihr auch euer Verhalten besser regulieren, also wenn ihr euch zwischendurch achtsame Momente gibt, und dafür gibt es ganz viele Podcasts, ganz viele Bücher, Apps, teilweise auch Apps, die von eurer Krankenkasse übrigens übernommen werden. Ich habe eine Achtsamkeit-App, die übernimmt meine Krankenkasse. Und da könnt ihr euch umsonst anmelden, da wird das Abo dann bezahlt über so einen Code und so. Und wenn ihr das macht, dann könnte es sein, dass das dazu führt, dass ihr vielleicht an anderen Punkten wieder entspannter seid und euer Stresslevel und damit auch euer Blutzuckerspiegel nicht so eskaliert.
So, dann sag doch mal, was ist das für eine Achtsamkeits-App, die
Seven Mind,
deine Krankenkasse?
Seven Mind heißt die meine Krankenkasse.
Und was macht die?
Da sind tatsächlich zum Einschlafen so Einschlafgeschichten drin. Und für verschiedene Lebenslagen. Also da kann man auch so einen, ich glaube, das heißt ASMR.
Ja, dieses.
Genau. Nee, nicht dieses. Nicht das, wo man
das
so
lausche, glaube ich.
ASMR ist das, wo man so laute Geräusche hört, ne? Wo Leute das so entspannend finden, was ich übrigens
nicht unbedingt oder so entspannt finde. Nicht nur laute Geräusche, das können auch leise Geräusche sein. Das manchmal streichen Leute nur übers Mikrofon und kriegen dafür Millionen Klicks. Manche essen ganz laut und schmatzen ins Mikrofon.
Das finde ich ganz. Was aber da gemeint ist, es gibt so einen standardisierten Stressmanagement-Kurs und ich meine, der heißt auch ASMR und der wird...
Wie entspannt bist du schon durch mein Schmatzen?
Ich habe den Schmatzen gar nicht gehört, du hast geschmatzt. Oh. Ich habe deine Fingernägel nur gehört, die auf das Mikrofon geklickt haben. Das habe ich gehört, ja, aber willst du noch was über Studien und Wissenschaft und sowas hören?
Ja.
Einige sagen ja, das ist voll esoterisch, das mache ich nicht mit, Atemübungen, so ein Schwachsinn, Yoga, hallo Yoga, what the, und so. Es gibt tatsächlich einen Professor in Deutschland, der so komplementärmedizinische Verfahren nennt sich das, erforscht. Das ist der Professor Dr. Holger Kramer, da könnt ihr mal gucken, an der Uni Tübingen. Der hat auch sehr viele Publikationen dazu rausgebracht, was das für Effekte haben kann. Und es gibt auch ein schönes Video von Funk, von der lieben MyLab. Und die hat mit dem schon darüber gesprochen, ob das yogamäßig jetzt was bringt und ob man das machen soll oder ob man es nicht machen soll. Und es gibt aber tatsächlich auch Publikationen, die Yoga und Diabetes ausgewertet haben, in dem Fall Typ 2 und? Diabetes. 2000 Menschen wurden da gesagt, sie sollten 2 Wochen und 12 Monate bis zu 3-mal pro Woche Yoga machen. Und das regelmäßige Üben hat den nüchternen Blutzuckerwert um bis zu 30% reduziert.
Und was heißt regelmäßig üben?
Die Leute, die wirklich den meist, also das gibt's ja immer verschiedene Testgruppen. Und dreimal pro Woche Yoga war die 12 Monate das gemacht haben. Und da konnten sie ihren nüchternen Blutzuckerwert reduzieren.
Und Typ 1 oder Typ 2?
Typ 2. Und Typ 2, ja. Yoga wirkt sich aber auch auf den Blutdruck aus und die Stimmung. Und deshalb hast du generell schon weniger Stress und so. Da würde okay. aber jetzt der Professor Dr. Holger Kramer sagen, schön und gut. Wir wissen aber nur nicht, ist es wirklich das Yoga und die Übung, also ist es wirklich die Bewegung und der Blutdruck senkend, oder ist es, dass Menschen dadurch ein anderes Körpergefühl erlangen und mehr über ihren Körper erfahren und deshalb vielleicht auf anderen Bereichen ihres Lebens auch anders achten?
Ich denke mir ja mittlerweile immer bei diesen Sportsachen, egal was ich mache, ist mehr als einfach nur auf der Couch zu sitzen. Falls ihr jetzt aber sagt, ja, aber auch das gar nichts machen, das macht aber so viel Spaß und ich brauche irgendwie Motivation und ich muss auch mal irgendwie mich mehr gleichzeitig aber auch mehr entspannen oder mehr Kraft sammeln oder wie auch immer. Wir haben einen, der auf all diese Bereiche sehr gute Antworten hat für euch getroffen.
Genau. Wir haben den Yannick Bischoff gesprochen. Es ist ein unfassbar positiver Mensch. Der hat im August 2019 seine Diagnose bekommen und ist ganz sportbegeistert in Sachen Cricket unterwegs und hat dann sehr schnell gemerkt, dass er sich dann noch mehr engagieren möchte und nicht mehr nur weiter Kameramann, den er ist, sein will, sondern er hat sich noch zum Diabetesberater ausbilden lassen und coacht jetzt mittlerweile DiabetikerInnen dabei, sich auch ein bisschen mehr Kraft zu besorgen.
Guten Tag, guten Morgen.
Du hast 2019 deine Diagnose bekommen und was ich so spannend finde bei dir, du hast dich direkt danach entschieden, okay, ich gehe all in mit diesem Diabetes, wo ja viele von uns erstmal ein bisschen brauchen, um überhaupt das zu realisieren, was man da hat, dann schiebt man es von sich weg und so weiter. Und du hast aber gesagt, nee, dann mache ich es jetzt richtig so, dann habe ich es nicht nur, sondern dann lerne ich auch noch was drüber. Und zwar professionell als Job, du bist Diabetesberater geworden. Warum hast du dich dafür entschieden?
Genau, also letztendlich war es tatsächlich so, ich habe die Diagnose dann bekommen und war dann relativ mit dem Thema, ja, also vom Kopf geworfen. Es wurde mir quasi vom Kopf geworfen, wusste, da hatte davor auch keine Berührungspunkte damit. Und hatte dann am ersten Tag so diesen klassischen, warum ich und warum jetzt und tralala. Aber hatte dann irgendwann mal, ja, relativ schnell dann auch noch im Krankenhaus, dank meiner damaligen Diabetesberaterin, die mich gut aufgenommen hat oder auch gut mit reingebracht hat in das ganze Thema, gesagt, hey, so schlimm ist es ja in Anführungsstrichen gar nicht. Klar, man hat tausende Entscheidungen, die man am Tag trifft, die andere nicht machen. Aber der Diabetes, der war dann für mich so ja Teil des Lebens sofort und hat dann gesagt, komm, ich mache alles möglich, um irgendwie mit der Thematik komplett konform zu sein. Natürlich lernt man nie aus, man lernt jeden Tag dazu, man lernt seinen Körper auch jeden Tag neu kennen. Und habe dann gedacht, das kann ich machen. Und dann habe ich gedacht, komm, mach Hobby zum Beruf in Anführungsstrichen. Weil der Diabetes, der beschäftigt mich ja dann sowieso 24/7, also kann ich ja da auch meine Brötchen mitbacken letztendlich. Und dann habe ich gesagt, komm, was gibt's für Möglichkeiten? Hab dann den Diabetesberater gemacht. Das war tatsächlich nicht der klassische DDG-Diabetesberater, sondern es gibt noch so aufbauend auf eine Trainerlizenz C, so ein Diabetesberater, den man über so einen Online-Kurs machen kann. Den habe ich dann gemacht, relativ kurz nach Entlassung aus dem Krankenhaus und habe gesagt, so, und jetzt starten wir damit mal durch. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. 3 Jahre später, 4 Jahre später bin ich immer noch da.
Aber du bist generell auch so ein Mensch, der, du schreibst auf deiner Homepage, du hast deine Schwäche genutzt, um sie in seine Stärke umzuwandeln. Und bei dir auf dem Instagram-Kanal geht es auch ganz viel so darum, um ja Mentalität, so den Moment zu genießen, das Beste aus dem Moment zu machen. Warst du schon immer so ein positiv eingestellter Mensch?
Genau, ja. Also grundsätzlich habe ich die Positivität an meiner Seite gehabt. Wurde mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt von meinen Eltern. Die waren immer so eigentlich sehr positiv drauf. Bin auch im Ausland groß geworden, in Sri Lanka groß geworden tatsächlich, wo vielleicht auch so ein bisschen diese Positivität durch den Buddhismus in Anführungsstrichen irgendwie mit sich abgefärbt hat. Aber ja, für mich ist es auch sehr viel wert, einfach auch mal runterkommen zu können. Und gerade mit der Diagnose hat man halt gemerkt, hey, jeder Tag kann jeden Tag was passieren, wie man auch jetzt hier mit dem Diabetes gesehen hat. Und deswegen ist es für mich wichtig, in Anführungsstrichen, da einfach auch runterzukommen, geerdet zu sein und auch mal auf die wichtigen Sachen im Leben zu konzentrieren, die jetzt nicht nur in Anführungsstrichen mit dem Diabetes zu tun haben.
Du schreibst auch bei dir auf der Seite, du hättest mit dem Diabetes einen, ich zitiere, neuen Freund gewonnen. Sehen, glaube ich, viele von uns manchmal so, also im Sinne von ständiger Begleiter, aber Freunde gehen einem ja auch manchmal so ein bisschen auf den Sack. Wann ist das denn mal der Fall?
Ja, also manchmal geht es mir auf den Sack, wenn ich gerade ins Bett gehen möchte und auf einmal kommt diese klassische Hypo am Abend und ich denke mir, hey, ich habe doch gerade die Zähne geputzt, lasst mich jetzt bitte in Ruhe, ich möchte einfach nur schlafen. Und man weiß, man muss am nächsten Morgen früh raus und denkt sich, ach Gott, warum jetzt? Da könnte ich auf ihn verzichten, aber ansonsten durfte ich tatsächlich durch diese 4 Jahre jetzt auch viel über den Körper erfahren, deswegen auch die Abadi, weil ohne den Diabetes hätte ich ja diese Sachen gar nicht kennenlernen dürfen. Dann wäre man in Anführungsstrichen normalsterblich und so, ja, ist halt so, ne? Warum fühle ich mich jetzt, nachdem ich eine Pizza abends gegessen habe, am nächsten Morgen so hungrig oder habe ich Sodbrennen oder ähnliches? Das sind halt Sachen, der Diabetes dann eben auch einem zeigt, durch die jeweiligen Features oder Tools, die wir auch dann zur Verfügung haben.
Wie schaffst du es denn, wenn dann mal wieder so eine die fünfte Hypo in der Woche kommt, kurz vorm Schlafen gehen, so aus diesen doch sehr nervigen Momenten wieder zu neuer Stärke zu finden? Also was gibt dir da die Kraft, weiterzumachen?
Also die Kraft letztendlich zu sehen, dass es anders geht. Also man hat ja, ich bin ja noch ein Rookie, wenn man das so mal sagen möchte. Ich habe ja erst 4 Jahre auf dem Buckel. Da gibt's andere da draußen, die einfach viel länger schon damit, sage ich mal, konfrontiert worden sind. Aber ich sehe halt, dass ja die größte Zeit, und da reden wir von 99,9%, um das mal jetzt mal so in Zahlen auszudrücken, dass es eigentlich gut funktioniert. Und man sieht ja auch, dass es andere Krankheiten gibt außerhalb vom Diabetes, wo viel, viel schlimmer sind. Und das ist so einfach auch für mich so ein Anhaltspunkt zu sagen, ja, man hat hier was, aber es ist nicht ganz so schlimm wie andere Sachen, wo eben auch ja, das Leben von heute auf morgen vorbei sein kann. Und ich meine, klar, wir haben alle Sachen, die wir mit berücksichtigen dürfen oder mit berücksichtigen müssen, in Anführungsstrichen. Aber das sind Sachen, die kriegen wir schon, glaube ich, ganz gut. Andersrum, ich kriege das ganz gut hin. Da darf man ja nicht immer alle über einen Kamm scheren. Ich meine, manche haben auch ein anderes Los. Deswegen, das ist für mich so die Stärke zu sehen, hey, es gibt andere Krankheiten, in Anführungsstrichen. Der Diabetes ist zwar da, aber mit dem kann man gut klarkommen. Und wenn es halt bedeutet, dass man abends immer Gummibärchen essen muss, hey, manche hätten jeden Abend Lust, Gummibärchen zu essen. und deswegen ist es für mich dann, sage ich mal, ja, positiv in Anführungsstrichen zu sagen, komm, dann haust du die Gummibärchen rein, putzt die Zähne halt nochmal und ab ins Bett.
Aber es ist so lustig, dass du mit diesem Nerv-Freund-Beispiel auch diese Hypo am Abend gerade erzählt hast. Genau darüber, Kim, ne, habe ich mich gestern richtig über Kim ausgekotzt, weil ich neulich auch wieder so eine Nacht hatte. Ich wollte einfach nur schlafen und ich musste schlafen und ich musste früh raus und dann, dann wird man wahnsinnig. Du erzählst jetzt viel von deinen Erfahrungen, du sammelst aber natürlich auch viel Erfahrung, ich sag mal, aus dritter Hand. Eben durch deine Arbeit als Diabetesberater und als Coach lernst du viele Menschen mit Diabetes kennen. Was sind deren Erfahrungen, was sind deren Sorgen, auch mit denen sie zu dir kommen, wo sie sagen, Mensch, Janik, kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen?
Genau, also ich glaube grundsätzlich so ein bisschen die Ungewissheit, was kann alles passieren oder ja, wie weit kann man seine Grenzen auch ausreizen? Natürlich muss man dazu sagen, die Erfahrungen, die ich sammle, sind meine Erfahrungen. Das kann man jetzt nicht projizieren auf andere. Aber gerade, was machst du jetzt zum Beispiel, wenn du eine Hypo hast am Abend? Haust du dann die Gummibärchen rein ohne Ende oder machst du das kontrolliert und sagst, okay, halt dann nur eine KE in Anführungsstrichen? Sitzt du den Wert vielleicht auch mal aus, um nicht gleich sofort nochmal nachzuschieben, dass man dann eben diesen Rebound-Effekt hat und nach oben geht? Oder auch, wenn man Hyperglykämien hat, wie geht man damit um? Oder was sind Werte, in Anführungsstrichen, die für mich in Ordnung sind, wo ich sage, okay, lass die Werte laufen, guck nach einer Stunde nochmal drauf und ja, beobachte den Wert, ob er jetzt runtergeht, hochgeht, gleichbleibend ist. Und das sind so Sachen, die man auch merkt, sag mal, Unerfahrenheit, in Anführungsstrichen, gerade bei Neudiagnosen, dieses, ja, dieses schwarze Loch, wo man einfach jetzt sagt, hier ist Diabetes, viel Spaß. das sind so diese Fragen oder auch Anregungen oder auch Konfrontationen, die dann auf einen zukommen. Auch, ich darf ja auch Pumpen einweisen, in Anführungsstrichen, wo dann eben auch die Sache kommt, ja, was ist denn überhaupt eine Pumpe? Wie funktioniert das? Wo trage ich die Pumpe? Wie kann ich damit schlafen? Das sind alles so Themen, die dann eben in diesen Gesprächen dann auf den Tisch kommen letztendlich, genau.
Du hast gerade schon das schwarze Loch angesprochen, das man manchmal so fällt. Jetzt bist du ja eigentlich das genaue Gegenteil, ne? Als jemand, der nur einen Tag irgendwie so, oh, warum ich und so, und danach direkt den Diabetesberater hinterher gemacht hat. Wie erlebst du das denn bei deinem, bei deinen Kunden? Was rätst du denen, wenn du merkst, okay, da ist halt jemand,
der kommt halt nicht halt nur ein, zwei Tage klar und der wird halt nicht denken, oh, ich mache aus meiner Schwäche, in Anführungszeichen, jetzt eine Stärke. Wie kann man da aus diesem Diabetes-Distress wieder raus?
Ja, also ich versuche gerne immer Beispiele zu bringen und ich finde, mit Sport kann irgendwo jeder was anfangen und dann versuche ich immer die Beispiele zu bringen, wo wir ja alle kennen, dass es da Spitzensportler da draußen gibt, die eben auch den Diabetes haben und einfach viel aus ihrem Leben gemacht haben. Nicht nur Sportler, es gibt ja auch Models oder Töchter von bekannten Schauspielern, wo eben auch mit Diabetes klarkommen. Und das versuche ich immer so mit auf den Weg zu geben, hey, man kann alles erreichen. Klar, man muss vielleicht die Extrameile gehen, kann mal passieren. Oder man muss einfach mal eine Umleitung nehmen. Aber letztendlich, wenn man ein Ziel hat oder wenn man irgendwo hinkommen möchte, ist das auch trotz des Diabetes ist möglich. Und das ist immer so, was ich gerne mit auf den Weg gebe. Und wie gesagt, einfach Namen dann in den Raum werfen, die einfach schon viel erreicht haben im Leben. Und ich meine, Schauspieler, Moderatoren, ModeratorInnen, genau, Sportler, das sind immer so Beispiele, wo jeder sich irgendwo auch vielleicht sieht. Ne? Ich mache, keine Ahnung, ich spiele Hockey, dann gibt es den und den, ich spiele Tennis, da gibt es den und den. Und genau deswegen versuche ich da dann einfach die Namen mit reinzubringen, dass sich da Leute irgendwie abgeholt fühlen und sagen, ja, es geht ja tatsächlich auch, weil ich glaube, dass viele noch in der Annahme sind oder, ja, das heißt viel, ja, vielleicht auch die Generationen zuvor den Diabetes einfach so kritisch, in Anführungsstrichen, darstellen haben lassen. Und deswegen heißt es, oh, Diabetes, bist krank, kannst du nicht mehr machen. Und das ist vielleicht immer so eine, ja, so Stereotype, wo man versucht, einfach dann gleich am Anfang wegzukriegen, dass man einfach hier befreiter und auch mit dem Kopf, auch mental, was an die Sache rangehen kann, weil mental ja auch viel ausmacht oder der Kopf einfach auch viel waltet, schaltet und lenkt letztendlich.
Ja, tatsächlich mentale Komponente beim Diabetes. Wir haben nochmal die Zahlen gecheckt. Circa 40% der Diabetikerinnen und Diabetiker Typ 1 und Typ 2 machen im Laufe ihres Lebens irgendwann mal Erfahrung mit Diabetes Distress. Was das genau bedeutet, das hört ihr auch nochmal in unserer Folge Diabetes und Psyche, die wir relativ am Anfang unserer Podcast-Zeit hier schon gemacht haben. Dann haben wir auch mit dem Diabetes-Psychologen gesprochen, der gesagt hat, eben wie wichtig es ist, auf die mentale Komponente der Krankheit zu gucken. Was erlebst du da eben tatsächlich bei den Leuten, mit denen du sprichst? Sind da tatsächlich auch schon Fälle von, ich sag mal, diagnostizierten Diabetes-Distress oder ist es eher so dieses phasenweise schwarze Loch?
Ich glaube, ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass es diagnostiziert in Anführungsstrichen ist, Diabetes Distress, aber ich denke, das schwarze Loch ist schon öfters mal dabei, gerade auch bei Familien. Wir hatten vorher kurz noch eingangs erwähnt, Pubertät, wenn da die Kinder komplett verrückt spielen. Wie geht man damit um, auch als Eltern? Was kann man da jetzt, sage ich mal, dem Kind mit auf den Weg gehen, wenn das Kind sowieso gerade das macht, worauf es Lust hat? Ob es jetzt den Diabetes annimmt oder nicht annimmt oder die Schokolade reinschiebt oder nicht reinschiebt. Ich meine, das darf man ja trotzdem alles machen, das ist ja das Schöne. Aber ich glaube, das sind so die häufigen Themen, wenn man einfach da so in dieses schwarze Loch reingerät und sagt, hey, was mache ich oder was können wir noch anders machen? Und da finde ich, ist es immer ganz nett, auch mal zu Studien zu zitieren, wo es dann heißt, die Zeit im Zielbereich 70 bis 180 ist der Zielbereich. Und wenn man da jetzt halt ein bisschen höher läuft, dann ist es so. Und vor allem auch in diesen Phasen in der Pubertät. Klar, man sollte jetzt nicht konstant in der Hyperglykämie laufen, logisch, Ketoazidosen vermeiden. Aber wenn jetzt mal wenn das Kind in Anführungsstrichen ein bisschen höher läuft und nicht bei 120 Tuschuhe durch, dann ist es so. Gerade in den Altern, ich meine, Kinder sollen noch Kinder sein und sollen da jetzt nicht das ganze Leben auf links krempeln, um nur Tuschuhe nach dem ganzen, in Anführungsstrichen, Schema durchzuleben, dass man bloß nicht über 180 kommt.
Ja, zumal ja auch gerade bei diesen Werten, das sagen wir auch immer mit dazu, es auch wirklich total personenabhängig ist. Es gibt eben Leute, die neigen eher zum Unterzucker. Es gibt die Leute, die sind immer ein bisschen zu hoch, wo der Arzt dann aber sagt, komm, das ist aber jetzt einfach unser Zielbereich. Also den Zielbereich sollte man wirklich einfach mit seinem Expertenteam, das man um sich rum hat, zusammen versuchen rauszufinden und daran dann eben arbeiten. Du selbst, du hast gerade schon gesagt, jeder kann alles machen mit Diabetes. Du lebst das selbst vor. Bei Insta zum Beispiel haben wir tolle Bilder gesehen von dir. Irgendwie so eine Alpentour mit dem Fahrrad 5 Tage lang. Dann bist du ständig mit dem Sub unterwegs. Ich muss ja erstmal nochmal googeln, was Sub überhaupt heißt. Stand-up-Paddle. So, also dieses extrem viel Sport. Wie machst du das mit deinem Diabetes?
Genau, also ich durfte in der Vergangenheit auch schon viel Sport treiben und das hat mich einfach schon immer in diese Sportschiene reingepackt. Und der Sport tatsächlich hat für mich sowohl eine mentale als auch eine positive Komponente auf den Diabetes, weil man hier einfach auch merkt, dass man durch den Sport sensitiver dem Insulin gegenüber ist, dass man vielleicht oder dass der Sport einem dann mehr verzeiht im Hinblick auch auf die Werte, dass man zum Beispiel dann einfach doch ein Müsli mit Schokolade hinterher schieben kann. ohne da jetzt große Schwankungen nach oben zu bekommen, weil halt einfach der Sport ja auf den Körper in der Hinsicht bei mir zumindest eine positive Auswirkung hat, dass der Körper einfach sehr sensitiv dem Insulin gegenüber ist und dadurch einfach ist, ja, die Gewebszuckerwerte sich im Schach halten, beziehungsweise dass das Glucose besser im Körper auch verarbeitet wird. Und für mich ist letztendlich, ja gut, jetzt habe ich 2 Tage mal eine Ruhepause gemacht, beziehungsweise einen Tag mal eine Pause gemacht. Aber das gönne ich mir dann auch mal, so einen Tag, wo ich auch dann sage, komm, heute ist alles egal, ich esse auch das, was ich will. Und dann gibt's halt von bis alles. Und das ist auch wichtig für die mentale Komponente, weil sich, also diese ganzen Extreme sind halt nichts, finde ich. Ich finde immer, wenn man zu davor packen kann, zu viel, zu wenig, das ist immer, ja, für mich persönlich zu viel oder nicht gut genug. Und deswegen versuche ich da dann immer so das Ganze in die Waage zu bringen, dass man da einfach auch mal einen Tag gar nichts macht und sagt, komm, Sport, lass mal Sport sein, oder aktive Regeneration und dann einfach auch mal den Körper mit allem befüllen, wo der Körper auch letztendlich nachschreit. Und ich denke mal, wenn der Körper mal nach Schokolade schreit, dann braucht der Körper auch mal Schokolade.
Jetzt haben wir hier schon ganz viel darüber geredet, wie man sich so Entspannung schafft, weil Entspannung ist ja wirklich was auch eine positive Auswirkung haben kann auf das Diabetesmanagement. Und wir haben gemerkt, dass wir da ganz unterschiedlich sind. Also Freddy hat mal versucht, so eine Wellnessbehandlung zu machen, fand super nervig. Ich finde das toll, wenn mich einer massiert. Wie kann man sich da so rantasten, seinen Weg der Entspannung zu finden?
Ja, muss man in Anführungsstrichen vielleicht auch sich einfach rantasten und verschiedene Sachen einfach auch ausprobieren. Weil klar, wie ihr gerade schon erwähnt habt, für mich ist Sport das auch das eine, was meinen Kopf frei bekommt und mich letztendlich auch entspannt macht. Aber ich finde auch den Moment genießen, egal wo man letztendlich ist, vielleicht auch so die positive Denkweise an Sachen ranzubringen, hilft mir letztendlich zu entspannen. Weil es gibt immer Schlimmeres, es gibt immer was dramatischer und drastischer ist. Ich meine, brauchen wir heutzutage nur in den Nachrichten schauen, dann weiß man, was richtig wichtig ist im Leben. Und dass man sich vielleicht da ein bisschen, ja, mal kurz sammelt und sagt, hey, geht's mir eigentlich gut? Wenn es einem gut geht, kann man schon mal da anfangen und sagen, ja, mir geht's gut, ich habe den Diabetes, aber ich habe viele Helferlein, ich habe ein Expertenteam, die mir helfen, ich bin nicht alleine. Klar gibt's vielleicht auch den einen oder anderen, der vielleicht alleine oder der diejenige alleine ist, aber da ist ja auch die Community da und dann vielleicht auch sich drauf einlassen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Komponente, dass man sich auf was einlässt und sagt, okay, ich möchte jetzt mal bewusst spazieren gehen, nicht um die Landschaft zu genießen, nicht um meine Ringe auf irgendwelchen Fitness-Tracker vollzukriegen, sondern ich möchte wirklich einfach den Moment genießen und sagen, komm, ich möchte jetzt Me-Time, Quality-Time, eine Sache, die vielleicht auch entspannend wirkt, oder bügeln. Ist ja, glaube ich, auch wissenschaftlich bewiesen, dass Bügeln wohl so eine Komponente ist, welches das Gehirn irgendwie ausschaltet, aber nicht komplett. Da ist dann eine Synapse, die dann immer noch sagt, hey, Bügeleisen bewegen. Und dadurch kann man auch hier ziemlich gut runterkommen. Also bügeln ist scheinbar auch so eine Sache. Habe ich mal auf dem Vortrag gehört.
Also ich finde das ja bei diesen Fitness-Tracking-Ringen, die du gerade erwähnt hast. Auf der einen Seite finde ich das sehr motivierend, weil ich mag so eine Gamification in Spielen, im Sport. Aber was mich da manchmal so total rausbringt, ist, wenn die nicht richtig funktionieren. Und du weißt, du bist irgendwie 2, 3 Kilometer gelaufen und das Ding zeigt dir an, ja, heute dein Ziel nicht erreicht. Und denkst du so, doch, hab ich, doch. Und das stresst mich dann manchmal so. Deshalb finde ich das mit diesen Fitness-Trackern, schön, dass du es erlebst, immer so ein zweischneidiges Schwert. Irgendwie motivieren sie mich und dann frustrieren sie mich gleichzeitig.
Absolut. Und da ist, glaube ich, dann auch wieder die Sache, inwieweit lasse ich es mich frustrieren? Wie lasse ich es an mich ran? Sage ich jetzt, okay, komm, dann habe ich es halt nur zu 3/4 den Ring voll gemacht und nicht ganz. Aber es ist immerhin besser als nichts.
Du sag mal, du hast ja eben schon selbst auch angesprochen, du bist ja zu großen Teilen auch in Sri Lanka aufgewachsen. Weißt du, wie da die medizinische Versorgung für Diabetikerinnen und Diabetiker ist?
Genau, also von dem, was ich mitbekommen habe, ich war jetzt schon lange nicht mehr unten, ist die Versorgung für Menschen mit Diabetes nicht so schön wie bei uns in Deutschland. Das Krankensystem ist ja auch ein ganz anderes, das ist auch viel privatisiert tatsächlich. Viele kommen gar nicht in den Luxus, in Anführungsstrichen, eine Diagnose zu erhalten, weil es einfach nicht bemerkt wird. Die sagen dann einfach, okay, ich trinke viel, ich muss häufig aufs Klo, ich nehme nicht zu, ja, ist halt so. Aber die Awareness sozusagen ist gar nicht da. Deswegen glaube ich, ist auch die Versorgung nicht so optimal wie bei uns. Und das CGM-System oder Insulinpumpen, ja, ich weiß von uns, von der Firma, wo ich auch die Insulinpumpe mit trainieren darf, dass wir da keine Dependancen so lange haben. Deswegen, ja, glaube ich nicht, dass es so gut ist wie bei uns.
Du selbst, du bist ja Dexcom Warrior. Du bist als Dexcom Warrior aktiv. Warum und was bedeutet dir das?
Genau, also mir bedeutet es tatsächlich viel, weil ich einfach auch meine Erfahrungen teilen kann. Ich habe ja den Dexcom G6, der mir in meinem Alltag auch hilft, der mir einfach meine Werte zeigt. Und für mich ist der Sensor einfach auch kein Fluch, sondern ein Segen tatsächlich, weil er mir nicht nur mit dem Diabetes, sondern auch in meiner sportlichen Karriere, Laufbahn, in Anführungsstrichen, viel geholfen hat, weil man da einfach im Vergleich zu dem Otto-Normalsportler viel besser tracken kann und gerade zum Beispiel auch beim Sport oder beim Fahrradfahren sagen kann, okay, jetzt komme ich gerade in einen Bereich, wo ich an meine Grenze komme, wo ich ein bisschen tief laufe, jetzt haue ich mir nochmal was Glukosemäßiges rein und dann bin ich aber mal wieder ganz vorne mit einem Pult dabei oder im Peloton die anderen hängen hinten dran und das ist halt auch voll cool. Die Community selber, die wir ja als Dexcom Warrior haben, beziehungsweise die wir uns da auch, oder die Dexcom auch aufgebaut hat, die ist auch immer für einen da und das bedeutet natürlich auch in mentaler Hinsicht viel, weil man sich da auch austauschen kann und dieser Erfahrungsaustausch, der ist so viel wert, finde ich, zu sagen, hey, ich kann hier nochmal jemand anschreiben und fragen, hey, wie hast du das damals gemacht oder wie gehst du damit um? Und dann kann man sich inspirieren lassen und sagen, alles klar, dann versuche ich das umzusetzen. Und deswegen ist dieses Dexcom Warrior Programm auch ein tolles Tool, eine tolle Community. Und ich freue mich auch oder fühle mich auch geehrt, da dabei sein zu dürfen.
Dann vielen lieben Dank, dass du uns einen kleinen Einblick in deine Diagnosereise, aber vor allen Dingen auch in deine Arbeit als Diabetesberater gegeben hast und in deine sehr positive Einstellung.
Sehr gerne. Ich danke euch, dass ich bei euch da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Also das war Yannick Bischoff, den könnt ihr auch gerne mal natürlich bei Instagram nochmal ein bisschen durchstalken und dann seht ihr auch, wie er eben seinen Alltag mit Diabetes bestreitet.
Und wobei er sich so entspannt bei seinen ganzen Wanderwegen und so kann man ihn auch ein wenig beobachten. Und wenn ihr uns jetzt sagen möchtet, ich habe eine ganz andere Methode, um mich zu entspannen, dann könnt ihr uns das gerne schreiben, nämlich auf unsere Instagram-Seite typfrage_der_podcast.
Passend zum Diabetes Awareness Month und zum Weltdiabetestag, der am 14. November ist, sprechen wir nächste Woche über Diabetes und Geschichte.
Genau, wir haben uns mit Michael Schimpscher unterhalten vom Deutschen Diabetes Museum und wir reden nicht nur über die Exponate und die Skurrilitäten, die ihr dort im Deutschen Diabetes Museum sehen könnt, sondern vor allen Dingen auch um seine eigene Diabetesgeschichte. Der hat nämlich auch schon so die ein oder andere technische Entwicklung sehr genau mitgemacht.
Da hören wir nächste Woche auf jeden Fall rein und jetzt euch erstmal Happy Diabetes Awareness Month. Hast du jetzt über meine Aussprache gelacht? Awareness Month.
Nee, eher, dass nicht du so einen einfach Happy.
Sag das mal.
Einen Happy chronische Krankheiten Monat.
Darauf erstmal ein Sekt.
Typfrage. Dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns.